Willkommen bei All Inclusive, präsentiert Podcast 60+. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört. Den Jungen und den Alten. Schön, dass Sie zuhören. Willkommen bei All Inclusive präsentiert Podcast 60+. Meine Gäste heute sind Oritz von Oertzen, Kulturarchitekt, und DJ Matt, musikalischer Weltverbesserer. Ja, ihr seht schon, ne? DJ Matt, sage ich DJ Matt, Herr DJ, Herr Matt.
Meine Mama hat mich Guido genannt, das ist super, da freue ich mich.
Dann nenne ich dich auch Guido, dann nennen wir dich heute auch Guido. Herzlich willkommen, Herr musikalischer Weltverbesserer. Du bist Radiomoderator, du bist Radio-DJ, du bist DJ der bekannten Band, genau. Beginner.
Genau.
Und legst auch gerne in meinem Club auf, ist das richtig?
Genau, also DJ ist das alles in seinen verschiedenen Facetten, also mache ich alles gern.
Sehr schön. Oritz, Kulturarchitekt, habe ich mir für dich ausgedacht.
Schöner Begriff.
Trifft's, ne? Trifft's ziemlich gut. Also, wenn wir kennen uns ja auch schon 2 Tage länger, deswegen freue ich mich sehr, dass du hier heute die Zeit gefunden hast, unser Gast sein zu dürfen in unserer ersten Podcast-Folge All Inclusive. Freue ich mich unglaublich und deine Vita ist ja unendlich lange. Wenn man dich googelt, da ist ja das Internet voll mit Oritz von Oertzen.
Ja, ich habe da noch nicht so reingeguckt, kann sein.
Hast du dich schon mal selber gegoogelt?
Ich habe das irgendwann mal gemacht, weil ich was gesucht habe und dann habe ich aber irgendwie aufgegeben.
Sehr schön. Ja, du bist Musikveranstalter, Kulturveranstalter gewesen oder wie würdest du jetzt deine aktuelle Berufsbezeichnung, welchen Beruf würdest du dir geben?
Ja, super, da suche ich noch danach.
Habe ich
noch nicht gefunden, aber wird im Laufe des Gesprächs ja vielleicht deutlicher.
Sehr gut, dann belassen wir es bei dem Kulturarchitekten, weil du hast eine Menge aufgebaut hier in Hamburg, rund um Hamburg auch für die Musik- und Kulturlandschaft. Also allergrößten Respekt hier von meiner Seite.
Ist man nie alleine, ne? Es sind immer Teams, mit denen man arbeitet, das muss man deutlich sagen.
Das stimmt und das ist auch bei All Inclusive tatsächlich so, aber einer ist der Kopf und einer hat die Idee und einer ist der mutige Antreiber und die Rolle würde ich dir schon zusprechen.
Ja, das ist schon richtig, ich bin manchmal ein bisschen verrückt.
Sehr schön, verrückt, DJ Matt, das ist ja so genau das Thema. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte ausgedacht und dachte mir, ich schmeiß hier mal so ein paar Stichpunkte in die Runde. Massenmedien. Massenmedien sind ja heutzutage eher so die sozialen Medien, ne? So Instagram, Facebook, was haben wir denn noch?
Die ganzen Screaming-Dienste.
Die Screaming-Dienste. Richtig, genau. Aber Massenmedien, wenn wir jetzt so zurückblicken auf dein Leben, Oritz, was würdest du denn sagen, wo in deinem Leben Massenmedien vorkamen?
Ich glaube, ich habe schon als Schüler in der Straßenbahn hinter irgendjemandem gestanden und die Bildzeitung mitgelesen. Sozusagen, das war ja ein Massenmedium. Ist nicht mehr so Masse, aber ist immer noch ein Medium. Das erinnere ich sehr gut, in der Straßenbahn. Und dann immer heimlich mitgelesen und dann gab es meist auch mal einen Kommentar, ey, das ist meine Bild und nicht deine. Also das ist so, ja, Schülervergangenheit.
Ja, und Schülervergangenheit, wenn wir jetzt DJ Matt, deine Massenmedien, war das der Plattenladen oder war das eher der Radiosender oder was?
Der Plattenladen war eigentlich schon eher so das Ausfliehen in die Spezialisierung, so Massenmedien. Also ich musste halt immer NDR2 hören, das lief halt immer überall im Autoradio und so weiter. Und auch wenn wir zu Hause gegessen haben und so, da lief halt eigentlich immer NDR2 und da ist selten was passiert, was einen wirklich interessiert hat. Aber man hat halt irgendwie gelernt, damit klarzukommen, auch Sachen mal zu ertragen oder sich damit auseinanderzusetzen, die jetzt nicht ganz genau dein Ding waren. Aber man hat sich natürlich auch immer total gefreut, wenn dann mal was kam, was einen irgendwie angesprochen hatte.
Gab es da noch Musik nach der Schule?
Inwiefern?
Früher gab es im NDR
so, eine Sendung,
die Musik nach der Schule. Nee, da haben wir nämlich diese tolle Musik kennenlernen dürfen, die uns später dann so geprägt hat.
Und die lief dann so am Nachmittag, oder?
Ja, ich glaube, das war so mittags auf jeden Fall.
Nee, ich war Güfi. Nach der Schule. Ich war so Güfi. Günter Fink, der okay. Club, das war 18 Uhr.
Ja, gut, der Club war später, genau.
Genau, und das habe ich immer gehört. Und das war ja auch Musik für junge Leute. Und das fand ich schon immer ziemlich spannend.
Das war klar. Das waren natürlich die Massenmedien, die alle erreicht haben. Deswegen gibt es so viele Stars, die heute noch Stars sind, weil sie in der Zeit ja alle erreicht haben. Das ist heute ja kaum noch möglich.
Ja.
Genau, das ist ein sehr gutes neues Stichwort, das ich hier auf den Tisch packen werde, und zwar Hitparade. Wenn wir uns jetzt überlegen, so die Massenmedien, du hast die Bildzeitung angesprochen oder auch das Radio, Hitparade, wenn ich mich jetzt erinnere, so die ersten musikalischen Berührungspunkte, die ich hatte, also meine erste musikalische Erfahrung war tatsächlich, als ich im Fernsehen, das war ein erstes Schwarz-Weiß-Video tatsächlich, habe ich gesehen Robin Gibb, Juliet. Es war unglaublich und ich habe gedacht, Mensch, da singt einer, da sind Bilder dazu, die Visualisierung der Musik, das war für mich das Nonplusultra als Teenager. Und Hitparade, ja, Dieter Thomas Heck, ne? Spricht keiner schneller als der.
Nee, genau. Farb den Vogel. Wie war es, Klaus? Farb den Vogel, oder wie?
Dafür bin ich natürlich zu alt. Also das war für mich schon eigentlich Hasskappe. Okay. Ganz klar. Also ich bin sozusagen mit Beatles und Stones und so weiter groß geworden. Und also alles, was englischsprachig war, also englisch-amerikanisch war, das war sozusagen willkommen. Alles, was aus Deutschland kam, wurde verachtet.
Ja, also
ich tue mich noch heute mit deutschsprachigen Texten schwer, muss ich sagen, nach wie vor. Also das ist, weil du so geprägt bist. Ich habe da großen Respekt. Ich finde das toll, was einige Leute da machen. Aber es hat mich nie so erreicht wie, aber das ist, glaube ich, normal.
Es ist witzig, das hatten wir dann in der Hip-Hop-Kultur dann in der 80er, Anfang 90er war das ähnlich. Also als ich da so reinkam in die deutsche Rap-Szene, waren alle, die selber aktiv waren und tatsächlich auch irgendwie Rap-Musik gemacht haben, haben alle instinktiv Englisch gerappt, weil man das nur so kannte. Ne? Der Beweis war zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt erbracht, dass es auch auf Deutsch geht. Das hieß immer so mit der holperigen Sprache, das wird doch nie was. Und dann kam halt irgendwann dieses erste Advanced Chemistry Promo-Tape, was so irgendwie bei uns durch die Lande wehte, und das hat dann ziemlich viel geändert, aber das ist eine andere Geschichte.
Mhm.
Und wenn wir jetzt nochmal wirklich auf die Hitparade zurückkommen, also kann ich komplett nachvollziehen, weil als ich in deiner Vita gestöbert hat, habe ich Ronnys Popshow entdeckt.
Mhm.
Das wusste ich tatsächlich bis zum heutigen Tage nicht, dass du mit Ronnys Popshow zu tun hattest. Der süße Affe Ronny.
Ja, also kann ich kurz erklären. Das war auch kein Plan. Wie mein ganzes Leben war nie ein Plan. Das hat sich alles immer irgendwie ergeben. Ich habe ja Schöne Aussichten relativ lange betrieben. Und in der Zeit angefangen, Konzerte und sowas zu tun, Menschen aus der Musikbranche kennengelernt, dann auch Otto und sein Team kennengelernt, also Otto Walkes. Und dann irgendwann war ich da mal zufällig zu Besuch, weil da ein Freund von mir arbeitete und der hatte die Baustelle Ronnys Popshow übernommen, war aber nicht höllisch überfordert, kann man sagen. Und ich habe mich einfach hingestellt und gesagt, ist gar nicht so schwer, das ist alles super, das kannst du alles nehmen, das wird ein Hit. So was mein damaliges Bauchgefühl mir so gesagt hat. Und das kriegte dann der Manager von Otto mit, Hans-Otto Mertens, und der rief mich dann am nächsten Tag an und meinte, ich soll da mal vorbeikommen, und schwupp hatte ich den Job.
So, jetzt musst du mir nur noch erzählen, dass du dafür verantwortlich bist, dass bei Ronnys Popshow das Video von Rocket von Herbie Hancock lief. Das mit diesen Hosen, in diesen Roboterhosen im Schrank und so.
Muss ich mal nachdenken, ob ich das wirklich war. Ich habe mir nicht alles gemerkt, muss ich sagen, das kommt aufs Jahr drauf an. Vor mir war jemand, der hieß Hans Krüger, der sich leider irgendwann aus diesem Leben verabschiedet hat, schon zu Beginn der 90er Jahre. Der hat das ursprünglich gestartet, Ronnys Popshow, und ich habe es dann übernommen. Es kann sein, dass das möglicherweise in seinem Fachbereich
alles
war.
Alles klar, weil da war ich nämlich nur so junger Teenager, und das ist, glaube ich, das erste Musikvideo, was ich wirklich wahrgenommen habe. Also Herbie Hancock Rocket, also muss man sagen, so ein Elektro-Track, der ziemlich erfolgreich war, und das Video war eins der ersten wirklich aufwendigen und sehr, also für mich sehr verstörend, streng, war so ein bisschen horrormäßig.
Ich glaube, das muss bei Hans gewesen sein.
Achso, okay, ja, kann sein.
Ronnys Popshow war ja auch dieser Affe, ne? Hast du den mal getroffen?
Ja klar, ich war einmal bei den Drehs dabei. Ja. Das ist ja etwas, was man heute gar nicht mehr machen kann.
Genau.
Ne? Damals gab es aber auch Regeln. Die durften 2 Stunden am Tag arbeiten und dann mussten sie wieder weg. War gefährlich. Also war wirklich gefährlich.
Ein Luder, dieser Affe.
Konnte noch mal beißen schnell und so. Also
Ja, das waren ja auch immer, also die den klassischen Schimpansen, man kennt, das sind ja immer junge Affen. Also genau, sobald die ein gewisses Alter haben, kann man mit denen gar nichts mehr machen. Nichts mehr. Super gefährlich.
Absolut. Ja. Also trotzdem war es nicht ungefährlich. Ich selber habe nichts erlebt. Ich war aber auch nur ein einziges Mal beim Dreh dabei. Aber das Bewundernswerte daran ist einfach, wie Otto dieses Tier mit Leben erfüllt hat. Otto hat ja in diesen Clips jedes einzelne Geräusch gemacht. Egal, ob es die Türklappen war oder egal was. Jedes Geräusch kam von ihm. Ich war einmal, hatte ich das Vergnügen mit ihm, wirklich, ich glaube, es dauerte über 12 Stunden, waren wir irgendwie im Gaga-Studio und haben das irgendwie, er hat das bearbeitet, ich saß eigentlich immer nur daneben, habe einfach nur gestaut, woher er die Energie nimmt und woher vor allen Dingen, ich kenne mich technisch nicht so aus, es war noch irgend so ein Keyboard, mit dem er dann alles mögliche so gemacht hat, keine Ahnung, wie das technisch funktioniert hat, das war nicht so mein Ding, unfassbar. Und also, diese Clips sind, also das sind Juwelen, das heutige. Das kann kein Mensch mehr so machen. Das ist ausgeschlossen.
Ja, Ronnys Popshow war immer sehr besonders. Ich fand es auch von dem ganzen Format her sehr eigenartig, weil also nicht mit diesem Affen und vor allen Dingen Massenmedien. Also heute ist man ja gewohnt, dass man mit allen möglichen Kram wirklich überfordert wird, weil alle 5 Minuten irgendwas aus irgendeiner Ecke was von dir, also deine Zeit möchte oder deine Aufmerksamkeit. Ronnys Popshow war, glaube ich, sogar mit die erste Musikclipshow im deutschen Fernsehen, so mit um und bei. Jedenfalls die wirklich einen großen Anklang gewonnen haben.
Das stimmt. Und Formel 1 gab es dann noch.
Genau, aber die waren ein bisschen später, ne? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, was ich daran so faszinierend finde, ist, dass Ronnys Popshow tatsächlich nur 2-mal im Jahr kam. Ja. Das muss man sich vorstellen, 2-mal im Jahr, nicht 2-mal am Tag oder
und
so.
Wir liefen, ne? Wir liefen im ZDF. Ja. Es gab ungefähr 10, 11 Millionen Leute, die das gesehen haben.
Kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Wenn man da als Künstler mit seinem Video drin war, dann hatte man es in Deutschland auf jeden Fall schon mal.
Ja, deswegen war die natürlich, ich war ja ein Nobody in dieser Branche und natürlich kamen da alle möglichen Leute, die versucht haben, ihre Titel zu verkaufen. Ja. Da gibt es die wunderschöne Geschichte, die kann ich ruhig mal stellvertretend erzählen, von Herrn Bohlen, der mit seiner sogenannten Formation Blue System dann unbedingt auf die Ronny wollte. Also rief mich sein Produktmanager von der BMG, war das glaube ich, an, meinte, ja, Herr Bohlen würde Sie gerne mal kennenlernen. Ich schluckte dann schon so, okay, wie kann ich das verhindern? Kann ich nicht verhindern, ich bin ja höflich, also muss ich aber mit ihm reden. Also lud er mich ein in sein Studio am Heusweg und typisch Bohlen, wie er so ist, hat er dann also einfach kurz angespielt, gesagt, garantiert, todsicher, Top-Hit und so weiter. Und so, ich war echt naiv, ich war noch wirklich relativ neu in dieser Branche und ich habe nicht gewusst, wie die Regeln sind. Und dann dachte ich, weil es war... Du hast ja die Titel von verschiedenen Labels bekommen und wir waren bei CBS, damals CBS, jetzt Sony, die sozusagen diese Compilation gemacht haben, also für in Zusammenarbeit mit eben Rüssel, Verlag von Otto Warkes, und die haben dann sozusagen versucht, Titel zu kriegen von der BMG, haben wir immer Ablehnung gehabt, immer. Ne? Gab's nicht. Und der war ja nur bei BMG. Also dachte ich, bin ich mal ganz schlau.
Das ist echt faszinierend, dass die das nicht wollen. Ich meine, die beste Promotion.
Ja, da gab's noch keine Bravo und so. Das hat sich später alles geändert. Das war einfach, wieso Sony? Was haben wir mit CBS oder Sony zu tun? Okay. Ne, wollen wir nicht. So, haben wir nicht gemacht. Also Warner war nicht einfach. Gerade internationale Titel waren oft nicht einfach zu kriegen. Also wir haben nie immer alles gekriegt, was wir wollten. Aber wir haben immer eigentlich die ersten Jahre genug bekommen, um was zu machen. Und alles bevor MTV und Viva losging. Naja, und dann dachte ich, bin ich jetzt ganz schlau und sage, ja, aber leider kriegen wir von der BMG ja keine Titel vor. Das war natürlich die Lachnummer für den Schild. Der hat mich angeguckt, so ganz kurz, und ist er zum Telefon gegangen, hat irgendwo angerufen. Ich weiß auch genau heute, wen er angerufen hat. Mhm. Ein hohes Tier bei der BMG und sagte nur, ich bin auf der Ronny. Legte wieder auf und ich konnte gehen. Ne? So war das. Aber die kleine Pointe zum Schluss ist eigentlich ganz schön, weil er machte dann ein wirklich furchtbares Video. Also ich habe dieses Stück, ich habe vergessen, wie es hieß, das Stück, es war von Blue System. Ich habe es dann als allerletztes Stück auf die zweite Seite sozusagen gepackt. Dachte, weil das ertragen die Ronny-Käufer ja gar nicht. Ne? Das gehört da einfach nicht hin.
Das ging um eine Compilation. Also
Ronnys Popshow war eine Compilation.
Ja, eine Plattencompilation mit einer Fernsehshow. Also das muss
Fernsehshow, Compilation. Mhm. Also ich war zuständig für die Compilation und die Fernsehshow, die Zusammenstellung habe ich gemacht fürs Fernsehen sozusagen. Naja, und dann schickt er ein gruseliges Video, also wirklich unterirdisch. Naja, aber ich musste es ja nur nehmen, weil das war der Deal. Also packten wir das da rein, ich fuhr in Urlaub, irgendwann kriegte ich einen Anruf im Urlaub vom ZDF. Ja, dieses Video können wir leider nicht nehmen, das ist auf dem Index gelandet. Das war so ein bisschen sehr sexistisch, sage ich mal. Naja, da freute ich mich natürlich wie Schneekönig, dachte wunderbar, das fliegt raus, aber es flog nicht raus, weil er hat dann dafür gesorgt, dass innerhalb von, weiß ich nicht, 12 Stunden irgendwie so ein neuer Schnitt dann kam, der dann eben entschärft war. Okay. Und das war natürlich drauf. Es war auf der Marfo nachher, auf der Auswertung, was die Käufer sozusagen dann sagen, war es der unbeliebteste Song. Ja, so ist das.
Das ist ja auch unglaublich, ne? Wenn du jetzt erzählst, so zweimal im Jahr so eine Compilation heutzutage, jetzt DJ Matt, du machst ja deine Radiosendung jeden Montag, oder Playlisten, wenn wir uns mal überlegen, so was für Playlisten rausgeballert werden bei den Streaming-Services, das ist ja eine Komprimierung des Inputs, also das ist ja genau das, was sich ja auch verändert hat.
Ja, diese Kopplungen nannte man die, glaube ich, früher, das war quasi das Äquivalent zu Playlisten, die man heute bei Streaming-Services findet, glaube ich, da waren halt immer so die gängigen Hits drauf und da musste dann der normale breiten Wald- und Wiesenkonsument nicht jede Single einzeln irgendwo aus dem Fachladen ziehen, sondern der konnte halt irgendwie zu Karstadt gehen, sich für einen verhältnismäßig guten Kurs, ich weiß nicht, sowas hat vielleicht 12 Mark gekostet oder 15 oder so, sich dann irgendwie Highlife oder wie die Dinger alle hießen, da gab es ja ohne Ende von, so ein Ding holen und dann hatte man halt irgendwie in verhältnismäßig schlechter Qualität, weil da immer sehr viel drauf war auf den LPs. Hatte man dann so die gängigen Hits. Also ich kann mich auch noch erinnern, so mit Culture Club und so.
Aber wie hörst du jetzt heutzutage Musik? Also wie entdeckst du Musik für deine Radiosendung?
Ja, ich bin ja nicht ganz der normale Konsument. Ich bin ja im Auftrag
genannt, musikalischer Weltverbesserer.
Ja, ja, ich bin ja so ein bisschen im Forschungssektor unterwegs, also mich interessiert halt nicht unbedingt so der Mainstream, der sich schon lange etabliert hat und der schon seit Jahren immer auf dieselbe Art und Weise funktioniert, sondern mich interessiert halt immer, wo es hingeht und halt der innovative Kram. Und das war früher halt in der alten Welt, also in der alten Musikwelt, einmal in der Woche in den Plattenladen gehen. Am Freitag kamen immer die neuen Scheiben, auch die Importe aus Amerika. Und da war man besser da, wenn die noch im Laden standen. Ja. Von manchen Sachen tauchten nur zwei Kopien auf und wenn du die dann nicht gekriegt hast, hast du halt langes Gesicht gemacht. Und heute heißt das halt einfach rund um die Uhr
online sein.
Online sein und halt aber nicht auf den gängigen Plattformen, also da, wo schon quasi Verwertung läuft, sondern halt in der Ursuppe zu graben. Und das ist halt, weiß nicht, hat früher mal Soundcloud geheißen und Blogs durchhören und was auch immer. Also
ich kann mich auch
einfach nur viel Zeit kostet sowas.
Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, als man, ich glaube, es waren die Freitage, ne? Freitags kamen Platten raus.
Ja.
Da bin ich zu Karstadt oder zu WOM und da hat man einfach rumgewühlt in den Plattenkistchen, was da stand mit Neuheiten. Ne?
Ja, aber dann warst du auch durch damit, dann bist du mit deinen ein, zwei Platten nach Hause gegangen, mehr konnte man sich eh nicht leisten, die Dinger waren nicht gerade billig und dann hattest du den Rest der Woche Ruhe im Kopf. Also dann hast du dich damit beschäftigt, das angehört, das vielleicht so irgendwie mit deinen Platten, die du schon hattest, verbunden, wenn du irgendwie hier Mixe machen wolltest, also du hast es irgendwie eingeordnet und dann hattest du halt, war es ein bisschen besser, weil du zwei neue Lieder hattest, aber du hast den Rest der Woche halt Ruhe, weil du wusstest, du verpasst nichts. Also wenn du Dienstag nicht in den Plattenladen gehst, hast du nichts verpasst, da kam nichts. Ne? Und das Gefühl ist halt komplett vorbei. Ne? Also
jetzt musst du stündlich gucken.
Ungefähr. Ja, es ist wirklich komplex. Also ich verbringe gerne 3 Tage die Woche im Netz und dann höre ich vielleicht mal eine Sendung von einem Kollegen, der auch Hip-Hop macht. Und da sind 2 Stunden Lieder drin, da habe ich nicht eins von gehört. Und ich frage mich immer, in welchem Paralleluniversum hat er das wieder gefunden? Und dann wird man manchmal so ein bisschen paranoid. Also ich kriege da langsam, und das ist nur eine Sparte, das ist nur mein Hip-Hop-Ding. Wenn man jetzt den Anspruch hat, die komplette Musik irgendwie
Das habe ich früher versucht. Das ging eine ganze Weile. Irgendwann merkte ich, das ist einfach nicht mehr möglich. Das ist schon lange nicht mehr möglich. Es gibt niemanden, der alles überblicken kann. Das ist nicht mehr möglich.
Ja, die Komplexität der Musik, die existiert, war ja schon immer da. Bloß kaum einer hat das erfassen können, weil es nirgendwo auf dem Haufen zu sehen war. Ne? Im Plattenladen stand ja immer nur ein ganz kleiner Bereich. Meistens nur das, was gerade ein halbes Jahr alt war, wenn man Glück hatte, so nicht. Ich bin mal durchs NDR-Schallarchiv geschlichen, durch den Plattenkeller. Und das ist ja auch nur noch ein Witz von dem, was das mal war. Und das ist überwältigen, wenn du da die Tür aufmachst, denkst du so, das wirst du in deinem Leben nicht verstehen können. Mhm. Und das ist ja alles da. Und das, also die Menschheit hat das ja jetzt erst realisiert, indem halt jeder für einen Zehner im Monat halt Zugriff auf so ziemlich jeden relevanten Popsong der letzten 60 Jahre hat.
Ja.
Das ist eine schwierige Situation, sowas.
Da sind wir tatsächlich auch schon bei meinem nächsten Stichwort, und zwar Einkaufszentrum. Ich habe die alten Stichwörter rausgekramt. Das nächste Stichwort war tatsächlich Einkaufszentrum. Du hast es schon erwähnt, DJ Matt. Guido. Streaming-Services, ja, einmal im Monat zahlen und haben können, was man will. Uritz, du hast auch vorhin gesagt, so, du bist, glaube ich, auch in die Plattenläden gegangen Freitags?
Ich glaube ja nichts. Nicht freitags, weil ich war jetzt ja nicht so damit beschäftigt. Ich bin andauernd gegangen, bin in der Flohmärkte gegangen, ja, habe mir eine riesen Sammlung angeschafft, die inzwischen runtergedampft ist, weil es ist einfach zu viel. Ich höre aber immer noch Vinyl.
Hast du noch Schallplatten zu Hause? Wie viel circa?
1000.
So? Ja?
Hat sich denn dein Konsumverhalten geändert? Also bist du heute auch eher mit einem Streaming-Abo unterwegs? Oder,
Alles. Ich hör mal Streaming, CD und Schallplatten. Ja. Alles.
Ja. Bist du eigentlich mal DJ gewesen, Uritz?
Ja, ich habe da in den 60er Jahren mal so eine Erfahrung gehabt in Düsseldorf. aber ich habe gemerkt, das ist nicht so, ich bin ja nicht so ein Genauer. Mhm. So, ne? Du musst ja sehr konzentriert und sehr organisiert sein, sozusagen mit deinen Händen, und das ist nicht so meins. Und dann, es war einfach nicht so toll.
Ja.
Ich habe das immer mal zwischendurch mal irgendwo gemacht, so ein bisschen, aber eigentlich immer nur so eher so. Will ich nicht.
Aber in den 60ern musste man doch auch als DJ auf jeden Fall moderieren, oder? Da musste man
Das muss ich da nicht. Das wär auch nicht meins gewesen.
Nee, das kriegst mich auch nicht zu.
Aber wenn du jetzt auch sagst, so organisieren, da kommen wir fast zu deinem nächsten Lebensstep, den du so in Stein gemeißelt hast. Du warst ja auch Konzertveranstalter.
Das war mal so eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, haben mich eigentlich eher meine Mitarbeiter dazu überredet oder ein Teil meiner ehemaligen Mitarbeiter. Aber es ist ja so, wenn man dann zu viele verschiedene Baustellen hat und sich um eine nicht so richtig kümmern kann, dann passiert das, was passieren muss. Dann muss man das irgendwann beenden. Das muss erst mal so zu sagen.
Das stimmt, aber ich habe gelesen, Kaffeeschöne Aussichten für alle, die uns weltweit zuhören. Kaffeeschöne Aussichten ist eine wunderschöne Lokalität, gelegen mitten im Planum Blom hier in einem schönen Hamburg an der Elbe.
Nahe der Innenstadt war
dann nahe der Innenstadt, richtig. Das war sozusagen deine Heimat, dein Club.
Also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich zufällig dazu gekommen, da Partner zu werden. Ich hatte so ein bisschen Geld zurückgelegt für den Fall, dass mal irgendwas über den Weg läuft, was ich tun kann. Weil ich habe ja, wie gesagt, keine Ausbildung, keinen Plan gehabt, was ich so tue. Habe irgendwo gejobbt beim Schiffsmakler. Und dann wurde ich halt gefragt, ob ich Partner werden möchte in einer Gastronomie von zwei Leuten, die das vorhatten zu machen. Und da sie wussten, dass ich noch ein paar Mark irgendwo liegen habe, haben sie gesagt, Mensch, mach du doch da mit. Und dann haben wir lange, lange gesucht, bis wir dann endlich zum Schluss diese schöne Aussichten bekommen haben. Und das war ganz toll, schöne Aussichten, weil die ersten beiden Sommer, die wir gestartet sind, 82, 83, also 1982, 1983, waren super Sommer. Die Leute rannten uns die Bude ein und wir dachten, toll, wir verdienen Geld, ist alles großartig. Dann kam die Winter und das ganze liebe, schöne, verdiente Geld verschwand dann in irgendwelchen Kanälen, weil wir Messepreise für Wasser und Strom hatten, also irre Geschichten, da mussten wir uns für eigenes Geld das alles da hochlegen auf dem Berg. Und so sagte ich dann irgendwie, ja, wir müssen irgendwas machen, wir müssen jetzt hier Veranstaltungen machen, wir müssen irgendwas machen, wir müssen irgendwie Inhalte
selber
schaffen.
Selber tätig werden, nicht selber, warten, dass die Leute
Okay. Nicht, weil die Sonne scheint, dass sie kommen, sondern dass sie aus anderen Gründen kommen. Und so habe ich angefangen, Konzerte zu machen.
Unglaublich. Ich habe recherchiert, ich habe dieses Google benutzt, recherchiert und habe eine Gemeinsamkeit gefunden, wo ihr beide vielleicht eine Schnittmenge habt. Und zwar war es Derek B.
Ja. Oh ja. Warst du da?
Ich habe den mal gesehen. Also mein erstes Konzert ever ist, glaube ich, 88 in der Sporthalle gewesen. Das war Run-DMC, Public Enemy und Derek B. Also nicht Eric, das ist ja der Amerikaner mit Rocky.
Derek B.
So ein Derek B. war ein englischer Rapper, der aber auf dem amerikanischen Profile-Label war. Das war die Plattenfirma auch von Run-DMC. Also, weil das war, glaube ich, einer der Einzige, der zu der Zeit irgendwie einen Ami-Deal hatte. Und der durfte dann halt irgendwie mit den großen Ami-Stars später dann in der Sporthalle auflaufen. Und das wusste ich gar nicht, dass der tatsächlich davor schon einmal in der Stadt war. Und jetzt kommst du.
Ja, das war eine der ersten Geschichten, die ich je erlebt habe. Also das schöne Auslöser war noch relativ in den Anfangsjahren, wo wir Konzerte gemacht haben. Wir haben, glaube ich, Lenny Kravitz erst 89 gemacht, denke ich, draußen auf der Terrasse im Zelt. Und dann kamen auch noch andere Namen, Susan Vega und Alanis Morissette und wie sie alle hießen, egal. Auf jeden Fall, dann kam plötzlich so jemand, ich wusste gar nicht, was das ist, ich wusste auch gar nicht so richtig, was Hip-Hop eigentlich ist. Aber es wurde mir so gesagt, ja, mach das mal und so, das wird bestimmt gut und so. Naja, und dann gab es keinen Vorverkauf. Also wir hatten, glaube ich, 30 Karten verkauft oder so. Da habe ich gedacht, das mache ich alles alleine. Also das mache ich komplett alleine. Ist ja überhaupt kein Problem. Ne? So 30 Leute und lass es 50 werden. Damals gab es ja noch Abendkasse. Dann standen eine Stunde, bevor wir die Tür aufgingen, standen da, glaube ich, schon 200 Leute. Und dann, es waren am Ende bestimmt über 800 Leute, die da waren, die natürlich da gar nicht reinpassten. Also die ersten zwei. Naja, also das war der hintere Raum, ist ja später mal umgebaut worden. Ja.
Also 400 würde ich mal
tippen. Nee, 200. Höchstens.
Hast du die da reingestanden?
Ja, pass auf. Ja, folgendes, also die drei Jungs saßen, also er war ja nicht allein, hatte zwei Jungs dabei. Wir hatten ja noch so Paletten als Bühne. Mhm. Das war noch gar nicht so professionell, wie es dann später mal war. Und die kamen dann bei 200 oder 100 irgendwas, haben die noch bezahlt und dann sind die einfach weitergelaufen, haben sich gar nicht mehr an irgendwas. Es war denen zu lang, die Schlange, oder ich weiß nicht was. Und ich habe dann auch, ich war ja alleine, ich war Ordner und alles. Ich hatte noch einen Mann an der Bar. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist egal jetzt. Also alle rein, dann sind die da rein in den Raum, standen dann auf die Heizung, die klappten alle um. Nee, die lagen dann alle auf dem Boden, die waren natürlich kaputt. Und der Laden war komplett voll. Jetzt waren das noch alte Glasscheiben, die feucht wurden und sozusagen, du konntest von außen nicht reingucken. Aber die Leute waren so nett, die haben dann immer gewischt, dass die Leute von draußen reingucken konnten. Draußen standen auch 400 Leute. Ich glaube, in dem Raum waren 400 und draußen waren ungefähr auch 400.
Ja.
So, und dann bin ich da in unser kleines Büro, da saßen dann diese drei Männer und ich dachte, die müssen doch jetzt ein Problem damit haben, wie das ist, ne? Überhaupt nicht. Ganz cool. Ja, das machen wir schon.
Ja.
Und dann bin ich mit auf die Bühne als Ordner sozusagen. Ne? Das werde ich nie vergessen. Das sehe ich doch vor mir.
Ja, ja, ja.
Das war so toll. Naja, und dann haben die losgelegt. Die Leute waren alle völlig begeistert. Und so war alles großartig. Und immer, wenn die dann so ein bisschen auf die Bühne kamen, habe ich immer so, geh mal ein bisschen zurück.
Ja.
So, ne? Ja,
ich kann mich noch an die Zeiten, das war halt diese Initialzündung, wo Hip-Hop halt wirklich das erste Mal groß wurde, auch in Deutschland so. Ne? Und also da war ich noch nicht volljährig, würde ich mal meinen. Wann wurde ich denn volljährig?
Ja, verrat uns das nicht.
89. ich weiß nicht, Derek B war nämlich Rapper und DJ in Personalunion. Der hatte dann immer so einen speziellen Gag in der Show, wo er quasi gerappt hat, mit der einen Hand das Mikro gehalten hat und mit der anderen Hand die beiden Platten immer zurückgedreht. Also er hat dann immer seinen eigenen Beat quasi aufgelegt. Und während er das gemacht hat, ist er auf den Tisch gesprungen und über den Tisch, also er stand dann über den Plattenspielern und hat das halt gemacht, während er gerappt hat. Das war sehr beeindruckend.
Ja.
Ja, ja, ja.
Also das war ganz toll. Und ich werde ab und zu immer noch mal von Leuten angesprochen, die damals da waren.
Unglaublich.
Ja. Echt, ne? Krass. Ja. Nee, also ich leider nicht.
Weil es, aber ich glaube, es ist ja wirklich so, das war die Anfangszeit.
Mhm. Ja, genau.
Das merkt man sich natürlich.
Genau, mein erstes Ding war, glaube ich, Stetsasonic und EPMD auf Kampnagel. Mhm. Das war auch so übel früh, das muss aus 87, 88, Pi mal Daumen.
Und euer letztes Beginnerkonzert, so wie ich mich erinnere, war Rap for Good, eine Benefizveranstaltung in Berlin, die... Mhm. Die tatsächlich auch auf YouTube gestreamt wurde.
Genau,
jetzt stell dir das mal vor, Uritz, es hätte damals YouTube gegeben. Da hättest du doch in 4 Sekunden das Ordnungsamt gehabt. Oh, da ist nur einer, der sich um alles kümmert.
Ich sag mal so, ich hätte ja niemals sowas aufgemacht, wie schöne Aussicht, wenn ich gewusst hätte, was da alles hinten dran kommt.
Oh ja.
Ne? Was du alles tun musst. Ich wusste nicht, dass es eine GEMA gibt, ich wusste gar nichts.
Ja, super.
Ja, aber das ist doch schön.
Manchmal ja, das ist schön.
Ja.
Es ist genauso, wie wir diesen Podcast starten. Ich weiß auch nicht, was passiert, aber ich freue mich, dass wir hier eine gute Zeit haben.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist es ja, um was
es geht. Also es ist tatsächlich, wenn man sich deine Karriere anguckt, mich hat das streckenweise so ein bisschen so an Forrest Gump erinnert, der auch immer so zufällig so in die jetzt gar nicht mal so von seinem Geisteszustand, natürlich nicht, aber...
Manchmal ist auch der so.
Ja, von diesem Zufall, weil der ja auch immer in diese wichtigen Momente der Geschichte stolpert und immer Teil von allem, weil so ziemlich alles, was du angeleiert hast, ist irgendwie nicht irgend so eine nette Randnotiz, die ganz witzig war, sondern es war immer irgendwie extrem wichtig.
Zumindest war ich immer irgendwie beteiligt, ne?
Ja.
Wenn ich es vielleicht selber nicht mir ausgedacht habe. Zum Beispiel Quatsch Comedy Club ist so eine Geschichte, die hat das Thomas Hermanns sich ausgedacht, nicht ich mir. Aber ich war dann da, weil wir vorher Karaoke gemacht haben und dann ging das halt los.
Ja, aber wer weiß, wo das wäre, wenn du nicht gewesen wärst. Deswegen ist es doch super, Teil der Story zu sein.
Ja, soweit denke ich dann immer nicht, weil ich denke, da hätte es halt jemand anderes gemacht.
Ach Quatsch,
ja, aber das hat ja nie aufgehört. Das passiert ja auch gerade jetzt. Also das geht ja die ganze Zeit weiter.
Ja. Das ist eine Gabe vielleicht. Das ist vielleicht die Gabe, die man wirklich hat. Ja.
Aber DJ Matt, wie war das jetzt für dich so zum Beispiel, wenn wir jetzt die Geschichte vom aus Schöne Aussichten gehört haben? YouTube, ist das für dich jetzt als Musiker ein wichtiges Tool, dass du sagst, ich finde schon gut, dass sowas gestreamt wird, weil wenn nicht jeder reinkommt in den Club oder nicht jeder die monetäre Möglichkeit hat, vielleicht teilnehmen zu können, dass er vielleicht doch dann auf YouTube euch verfolgen kann als Musiker?
Ist, glaube ich, eine sehr komplexe Frage. Also YouTube ist ja ein mannigfachiges Tool. Viele Leute hören da nur ihre Musik, obwohl es ein Videokanal ist. Also die benutzen das quasi als billigen Streamingdienst. Das wird ja sehr oft so benutzt. Ich habe halt manchmal so ein bisschen den Eindruck, also viele Sachen, wie zum Beispiel dieser Derek B-Auftritt in Schöne Aussichten, ist ja auch deswegen heute noch in Gedächtnis, weil es halt so speziell war und sich meistens um so Sachen große Legenden bilden, weil die meisten waren da gar nicht. Und es wurde nur immer erzählt, wie geil das war. Und die meisten haben sich dann immer geärgert, dass sie dann nicht da waren und so weiter. Das kenne ich auch. Und das macht so Sachen zu Ikonen. Mhm. Und ich kenne diesen Vorgang, wenn man denn wirklich mal Bilder davon gesehen hat, dann entzaubert das. Also ich kenne da immer noch so die Geschichten von unseren Anfängen im frühen 90ern mit der Hamburger Hip-Hop-Szene. Da gibt es so die legendären Jams in der in der Markthalle zum Beispiel und so weiter. Und ey, und früher und das Gefühl und das war alles und das war so geil und bla bla bla. Und ich habe zum Beispiel von dem einen Event so einen 6 Stunden VHS-Mitschnitt, den gesamten Kram ungeschnitten vom Pult mit Ton. Und das ist der absolut unwiderlegbare Beweis, dass es nicht geiler war. Nee, also das Einzige, was war, halt die Euphorie war absurd und die Erfahrungslage bei den meisten Protagonisten war halt noch lange nicht da, wo sie heute ist. Das heißt, es war halt, man war auch schneller begeistert. Ne?
Und das war die jugendliche Energie.
Genau das, also so, ne? Teen Spirit. Ne? Das ist so,
die Festplatte ist noch nicht so voll.
Ja, und das ist, und ich glaube, genau das ist das Problem an diesem Streaming-Kram. Die Festplatte wird extrem schnell voll, wenn du dich mit allem, wo du auch persönlich vielleicht gar nicht hin kannst, aber die alles immer reinradderst, es wird irgendwann eine Belastung. Ne? Ich habe echt den Eindruck, dass es heute Leute gibt, die eher schon eine Abwehrhaltung gegen, gegen irgendeine Art von Entertainment.
Gegen zu viel. Gegen
Hier hast du noch einen Film und noch eine Netflix-Serie und noch ein und dann irgendwann so, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das ist ja zum Beispiel jetzt hier auch gerade richtig mit meiner nächsten Stichwortkarte Subkulturen. Weil das ist ja genau das, was ihr so angesprochen habt. Also tatsächlich jetzt Thema Hip-Hop oder Thema, ich gehe in einen Club und finde da einfach meine Zugehörigkeit. Da habe jetzt ich so das Gefühl, dass mit All Inclusive gehen wir natürlich in die Clubs dieser Stadt. Das wollen wir nicht außer Acht lassen. Aber in der Jugendkultur heute, ich sehe, wenn ich zum Beispiel jetzt mit DJ Matt in die Clubs gehe oder selber mal in den Club gehe und was ausprobieren möchte, ich finde nicht mehr diese Subkulturen in den Clubs oder nicht so offensiv. Man muss schon den kennen und dahin wollen und müssen. Das war dann doch ein bisschen anders. Wie siehst du das, Uritz?
Ja, also ich bin ja mit Subkultur quasi eigentlich über schöne Aussichten konfrontiert worden. Mhm. Ja, weil wir haben ja dann sowas gemacht wie Anne Clark, als sie unbekannt war, David Thomas, viele andere. Das war alles Holger Hilder zum Beispiel, glaube ich, war das erste Konzert, was ich gemacht habe, meine ich. Mhm. Nee, Mathilde Santing aus Holland war die erste. Mhm. Dann kam Holger Hilder. Also es waren ja alles Leute, die ich gar nicht kannte. Die wurden mir irgendwie von irgendjemandem empfohlen und dann hat man das halt gemacht, sozusagen. Aber wie gesagt, das war ja, es ging ja nicht um Geld verdienen.
Ja.
Sondern es ging darum, was Tolles zu machen.
Was zu machen.
Mhm.
Just do
sozusagen.
It.
Mhm.
Und es gab ja auch nichts. Also es gab auf jeden Fall noch nicht so viel. Nicht? Es war immer noch sehr exklusiv. Und wenn mal was war für dich oder deine, also zum Beispiel Derek B, für ein Hip-Hop, also Hip-Hop-Sachen waren sehr selten dazu, zum Beispiel. Also.
Vor allen Dingen waren es geburtenstarke Jahrgänge.
Ja.
So, und die hatten wahnsinnig wenig Orte, an die sie gehen konnten. Wenn du überlegst, heute kannst du überall hingehen.
Mm. Ne?
Also eigentlich überlegt jeder in seinem Umfeld den kürzesten Weg, wo er irgendwo hingehen kann. Damals sind die Leute gefahren. In schöne Aussichten sind die Leute aus Kiel, aus Lüneburg, aus Flensburg am Wochenende nach Hamburg gefahren, um in schöne Aussichten zu gehen. Das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen.
Tatsächlich ist es bei All Inclusive auch der Fall. Will das da auch, also das stelle ich wirklich fest. Ja, ja, anbringen und feststellen.
Ja, es
ich muss euch es eine lustige...
ähnliche Bedürfnislage bei der älteren Generation heute wie
richtig
bei den Jungen früher, weil also die Leute gibt's, die sind da, aber man hat, also auf jeden Fall in der Vergangenheit...
Die haben keine Orte mehr.
Vor allen Dingen waren sie für die Entertainment-Branche nicht mehr relevant. Man hatte so einen Eingang, wenn man so langsam die 30 verlässt, dann wird man wirklich uninteressant für, also dann ist man nicht mehr...
Dann ist man nicht mehr hip.
Mittelbar oder ausnehmbar, so, nicht? Und das ist witzig, dass da halt irgendwie so eine ähnliche Bedürfnislage wieder auftaucht.
Das ist mal, deswegen ist mal ein neues Thema, kommen wir wahrscheinlich noch drauf, so toll, weil das eben jung oder alt anspricht.
Yeah.
Und es ist eine lustige Geschichte, erzähle ich noch ganz kurz mal aus meinem Nähkästchen. Anne Clark hattest du bei dir in den schönen Aussichten. Ich war totaler Anne Clark-Fan. Und was habe ich gemacht? Bin an einem Freitag schön zu WOM gegangen, wollte mir eine Anne Clark-Platte kaufen. War natürlich mega obercool und habe gesagt so, ja, ich brauche so eine Platte. Und dann habe ich Alice Cooper gesehen. Ja, die, ich habe sie schon gefunden. Bin zur Kasse gegangen nach Hause, habe aufgelegt, also sprich die Platte auf dem Plattenteller. Und hab dann leider Alice Cooper gehört.
War das deine erste Platte?
Es war meine erste Platte.
War auch ein Fehlkauf.
Oh mein Gott.
Ich wollte Yasu und ich wusste nicht, wie der Titel hieß. Dann habe ich leider die zweite Single gekauft.
Großartig, ne? Aber Alice Cooper fand ich dann auch ganz
gut. Kann einem mit Spotify nicht mehr passieren.
Nein. Genau.
Aber
leider.
Ist aber auch egal. Weißt du, wenn du dich da vergreifst, dann ist halt nicht so final. Ich hab bei einem Fehlgriff mein gesamtes Taschengeld von dem Monat verballert. Ne?
Same
und dann,
hier.
Und dann saß du da mit dem Ding, hast dich geärgert. Das Problem war, Vinyl konnte man ja nicht umtauschen.
Nee. Nein, das war dann deins.
Und dann hattest du das.
Heute ja, damals nein.
Und streckenweise hatte ich tatsächlich Sachen, die hatte ich dann natürlich gekauft, weil ich irgendwie in der Zeitung gelesen hatte. Man hat sich schon sehr gut informiert, wo man so sein wirklich rares Bares da hinbewegt, so als Teenager. Und dann habe ich natürlich Zeitung gelesen und dann hattest du dann deine Journalisten, die du vertraut hast, weißt du, wo du wirst, okay, der hat das und das gut gefunden in der Kritik, das findest du auch gut, das kennst du. Und auf einmal feiert der irgendwas Neues ab, was du noch nicht kennst. Dann meinst du so, okay, das machen wir jetzt mal. Und dann gehst du, kaufst das Ding, legst zu Hause auf und denkst so, was hat der denn da? Also ja. Was soll das denn?
Ja, ja.
Hast du nicht nachvollzogen? Und manchmal, wenn man das Ding dann nicht wieder losgeworden war, weil man es halt bei Karstadt gekauft hat und die das nicht wiedergenommen haben, da hat man es halt doch nochmal angehört und nicht halt weggeskippt oder halt aus der Playliste geschmissen, weil hat ja eh nichts gekostet. Und also über diese Funktionalität habe ich auch Sachen entdeckt, also für mich, also habe mich quasi weiterentwickelt im Kopf, nur weil es nicht anders ging, nicht? Und ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass so ein bisschen so von diesen, ja, von dieser von dieser Bereitschaft, sich mit dem Unbekannten auseinandersetzt, so durch die neuen
Möglichkeiten. Sehr viel schwieriger. Ja. Es wurde uns leichter gemacht damals einfach.
Es ist wirklich auffällig, dass die Musik sich wirklich sehr viel langsamer weiterentwickelt.
Wir waren auch optimistisch, was die Zukunft betraf. Also wir waren neugierig auf das alles. Und heute ist ja vielen Leuten auch alles möglichst schon fast zu viel und so weiter. Also man schließt von vornherein schon gewisse Dinge aus, weil man sich auch nicht auch noch an sich ranlassen möchte.
Ja, und dieses Neugierige hat auch das Mutige dann nochmal so rausgekitzelt,
ja,
ne?
Ja, genau. Absolut. Wir waren das alle, war man war einfach mutig.
Ja.
Es gab auch keinen Grund, nicht mutig zu sein oder optimistisch zu sein.
Ja. Mutig, genau. Und du warst auch sehr mutig und hast das Grünspan. Wie warst du da involviert? Warst du Geschäftsführer? War es dein Laden?
Ja, nee, Geschäftsführer war ich nicht. Ich war beteiligt. Ich habe das quasi, also ich habe angefangen, 1997 Konzerte dort zu machen. Mhm. Erstes Konzert übrigens Ike Turner, auch legendär.
Oha. Wann war das denn?
Das war 97.
Oh, da war der noch am Start?
Ja, da war der noch am Start mit seiner zweiten Frau, eine blonde Frau.
Also man muss dazu sagen, für alle, die nicht wissen, wer Ike Turner ist, war natürlich der Ehemann von Tina Turner.
Ja, exakt.
Und die haben sich zusammen beide sehr berühmt gemacht und dann war aber auch nicht besonders nett zu Tina und der Rest ist ja Geschichte.
Aber das ist ja dann auch Frage des Kulturkreises und Rolle Mann-Frau und so weiter, ne? Also egal.
Er hat auf jeden Fall ziemlich großartige Musik gemacht.
Hat er, es war auch wirklich toll für mich, auch sehr erhebend, ihn zu erleben. Damit ging es los im Grünspan mit den Konzerten und dann gab es so eine Phase vor ungefähr jetzt 10 Jahren, da stand das da alles auf der Kippe, es war ja ein anderer Betreiber, also ich habe ja eigentlich nur Konzerte da gemacht und quasi meine Rechnung bezahlt. Und dann ging es darum, wie es da weiterging und dann habe ich jemanden mit reingeholt und dann sind wir zu dritt eine neue Firma gegründet, die neue Grünspan-Firma gegründet und haben den Laden wieder quasi nach heute gebracht, in die heutige Zeit gebracht.
Vielen Dank dafür.
Ja.
Das hat aber mein Partner Robert Hager hauptsächlich gemacht, muss ich sagen.
Man muss auch wissen, das ist genau neben dem Indra.
Richtig, das ist nämlich genau neben dem Indra und da kommen wir eigentlich zu meinem Lieblingsthema, das ich mit dir besprechen möchte.
Ja, auch mein Lieblingsthema.
Sehr schön. Indra, für alle, die uns weltweit zuhören, Indra ist ein kleiner Club in Hamburg auf dem Kiez. Die Adresse ist...
Große Freiheit, aber die Nummer fragt mich nicht.
Mhm. Man muss irgendwas um 20 sein.
Nee, 50.
Ja?
Ja, ich glaub, oder 30. 50.
Achso, geht also eins auf der Reeperbahn los?
Große Freiheit 36 und dann geht's hoch, glaube ich.
Achso,
ich glaube, es geht hoch.
Ja, dann ist
also ihr seht, ihr könnt das ja draußen mit Google Maps mal googeln hier. Indra, ne? Macht ihr gleich mal
mit
Google
Maps. Bezahlen habe ich es nicht so.
Sehr gut. Ja, Indra, was war das nochmal für ein Club? Wer hat da wohl gespielt?
Also soweit ich das inzwischen weiß, am 17. August 1960 haben die damalige Amateurband, die alle möglichen Namen hatte, aber noch nicht The Beatles hieß, aber in Hamburg The Beatles hieß, dort ihren ersten Auftritt gehabt.
Siehst du an. Und hier liegt auch schon meine letzte Stichwortkarte hier auf dem Tisch und da steht ganz laut und deutlich drauf, Beatles. Uritz, wer dich kennt, weiß, dass du ein ganz großes, großes Herz hast für die Beatles.
Ich sag's mal so. Also ich bin natürlich als Kind, der nach dem Krieg geboren wurde, in eine schwarz-weiß-graue Welt geboren wurde, die traumatisiert war vom Zweiten Weltkrieg, von der Nazi-Zeit, was du als Kind ja gar nicht begreifst. Ja, also und dann kommt plötzlich mit Musik Farbe ins Leben. Buntheit, Farbe, Optimismus. Und das waren die Beatles. Das haben die gebracht und über eine ganze Generation. Also insofern haben die einen großen, mega Einfluss. Natürlich sind die auch sowieso maßgebliche Dinge vorgemacht, an denen sich unendlich viele Musikergenerationen sozusagen orientiert haben. Also für mich sind sie die wichtigste Band der Welt, nach wie vor, bis heute.
Ja, würde ich auch sagen.
Ist ziemlich
unterschreibe ich auch.
Ziemlich einmaliges Schaffen.
Ich würde fast so weit gehen zu behaupten, dass die den Pop-Markt erschaffen haben. Also es durch ist die so. Art und Weise und wie man dann mit Marketing umgeht.
Ja, es ist so. Es gibt sogar inzwischen eine Historikerin, die in New York sitzt, Dr. Julia Schneeringer, kommen wir gleich noch zu dem, was ja noch kommt. Die hat da ein Werk drüber geschrieben und auch ganz klar gesagt, dass wenn auf St. Pauli diese Möglichkeit nicht bestanden hätte, für diese Bands aus England und Amerika dort zu spielen, dann wäre die Entwicklung der europäischen Rock- und Popkultur eine andere gewesen. Die hätte immer stattgefunden, das ist keine Frage. Aber wie, weiß man nicht. Hm. Ne? Also St. Pauli war so ein Schmelztiegel für die alle. Hier hatten sie die Möglichkeit. Hier sind die Beatles sozusagen wirklich zu der Band geworden, zu der sie geworden sind. Nur Hamburg, nur Beatles. Sagt die World Authority on the Beatles, der alles über die Beatles weiß, jede Sekunde ihres Lebens erforscht hat. Also von daher, das ist so. Das weiß man. Also, und das, der Startschuss war im Indra. Sie waren aber schlecht zu der Zeit. Also der Auftritt war nicht besonders erfolgreich.
Hast du selber mal die Beatles live sehen dürfen?
Nein, ich hätte sie sehen können. 1966 war es, glaube ich, dieses legendäre Konzert in der Ernst-Merck-Halle. Ich war aber im Internat in Schleswig-Holstein. Und es war so, dass ich sowieso schon so ein bisschen auf der Kippe stand. Und irgendwie, ich wollte abhauen eigentlich und dann nach Hamburg fahren oder hingehen. Hätte wohl auch eine Karte gekriegt, hätte meine Schwester mir wahrscheinlich besorgt. Aber ich habe da gedacht, nee, ich habe jetzt hier schon Probleme in der Schule, lieber nicht. 3 Wochen später bin ich trotzdem von der Schule geflogen.
Sehr gut, aber jetzt sitzt du hier. Lustigerweise haben wir mal mit All Inclusive einen Ausflug gemacht ins St. Pauli Museum und hat da eben eine große Gruppe, eine sehr interessierte Gruppe an Senioren und Senioritas, also sprich Menschen 60 plus, um mich herum. Und da kamen dann auch von links und rechts ganz viele Beatles-Stories. Es gibt einen, Uli, dich grüßen wir hiermit ganz dolle, der hat die Beatles fast jeden Abend live gesehen. Der hat sich das nicht nehmen lassen.
Im Starclub dann. Aber
richtig,
schon,
ja. Im Starclub. Oder eben auch eine andere Geschichte, die ich erzählt bekommen habe. Eine junge, damals junge, hübsche Dame, jetzt immer noch hübsch, aber deutlich älter, war auch im Starclub und stand da so rum und hat dann mit irgendwelchen Jungs geschakert. Und es waren die Beatles. Und das wurde ihr erst später bewusst.
Klar. Also,
stell dir das mal vor, da hättest du die mal eine Serviette unterschreiben lassen können.
Ja, aber das hat man ja damals gar nicht gewusst, was aus denen wird.
Richtig.
Also ich kenne nun diese 3 Menschen, die sie sehr geprägt haben. Mhm. Also Klaus Fuhrmann, Astrid Kirche und Jürgen Vollmer. Kenne ich irgendwie alle 3. Mhm. Hat unterschiedliche, in unterschiedlichen Zusammenhängen. Am meisten beschäftigt habe ich mich mit Jürgen Vollmer, der eine ganz eigene Geschichte dazu hat und der den Stil der Beatles sehr maßgeblich auch geprägt hat, weil er ist der Erfinder der Pilzkopffrisur.
Ja.
An ihm haben sie sich orientiert und hat auch John Lennon und Paul McCartney die erstmalig in Paris geschnitten, weil sie das unbedingt wollten. Er wollte das gar nicht. Er fand die Rocker viel geiler, hat ihm viel mehr Spaß gemacht.
Super. Also finde ich ganz toll, da so die einzelnen Geschichten zu hören. Aber wir haben ja auch noch im nächstes Jahr so auch was ganz Großes vor mit den Beatles.
Ja, es ist immer ein bisschen auffällig. Also Beatles werden immer gerne auch so eine von der Fremdenverkehrsbehörde angeführt als touristisches Argument. Eigentlich kommst du nicht über den Kiez, ohne irgendwie über die Beatles zu stolpern. Im Endeffekt dann auch wegen dem Beatles-Platz. Aber das ist auch wirklich das erste Mal, dass da irgendwie greifbar was passiert. Also außer, dass man weiß, dass sie hier irgendwann mal durch die Stadt gestolpert sind, ist eigentlich von der offiziellen Kulturseite nicht viel ausgewertet worden. Gibt es da einen Grund für? Oder?
Ja, also ob es da einen richtigen Grund gibt dafür, weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass verschiedene Leute das früher versucht haben, auch in den 80er Jahren. Es gibt diese International Beatle Week in Liverpool, die machen das seit den 80er Jahren und Liverpool lebt inzwischen von diesem Thema. Jetzt kann man Liverpool nicht direkt mit Hamburg vergleichen, das ist zwar auch eine Hafenstadt, liegt wunderschön am Mersey, aber hat 550.000 Einwohner, Hamburg ist eher eine 2-Millionen-Stadt. Hier spielen andere Themen einfach eine wichtigere Rolle. Kultur hat in dieser Stadt eigentlich nie eine große Rolle gespielt. Das hat sich jetzt wirklich erst in den letzten Jahren geändert.
Ist auffällig, ne? Weil sich die Stadt heutzutage wenn erst seit Elbphi, aber immer gerne damit brüstet, was sie so kulturell alles geleistet hat. Und wenn ich so in die Vergangenheit gucke, hat man nicht den Eindruck, dass also alles, was wirklich wichtig war, waren irgendwie Eigeninitiativen oder wurden hart erkämpft.
Absolut.
Also,
absolut.
Aber da hatte die Stadt nicht viel mit zu tun.
Nein, da hatte die Stadt nicht viel mit zu tun, aber hier gab es eben andere Dinge, die wichtiger waren. Der Hafen, die Wirtschaft, keine Ahnung.
Ja,
ist nun mal so. Meine Partnerin, mit der ich jetzt im nächsten Jahr was Großes vorhabe, ich nenne das gar nicht so groß, weil wir sind erstmal nämlich ein kleines Küken, wir sind noch ein Ei, jetzt schlüpfen wir mal aus, sind dann ein Küken und dann gucken wir mal, wie groß das Küken werden kann. Meine Partnerin, die Stefanie Hempel, die ja in der DDR aufgewachsen ist, als Kind mit den Beatles irgendwie konfrontiert wurde und seitdem ein glühender Fan ist und dieses auch lebt, die macht seit 15 Jahren auf dem Kiez Beatles-Touren, die war es die erste, die das überhaupt gemacht hat. Weil die kam nach Hamburg und dachte, das muss ja alles voll sein davon. Die fand aber nichts. Also, da war nichts. Ja. Also hat sie das alles sich selbst erarbeitet, die ganzen Orte gefunden, identifiziert und so weiter. Und inzwischen hat die Touren fast täglich, teilweise bis zu 3 Touren am Tag. Und die Leute kommen aus der ganzen Welt.
Ja.
Also es ist einfach so, dass dieses Thema Beatles im Ausland ein wahnsinnig großes Thema, also Beatles Hamburg, ein ganz großes Thema ist, aber in Hamburg nicht.
Ist aber auch ein gutes, eine gute Sache, um in Hamburg zu erfahren, weil also die relevanten Orte, bis auf den Star-Club, der jetzt blöderweise mal abgebrannt ist, sind ja größtenteils noch da und erfahrbar. Man kann da reingehen und sich die Räume angucken und
es
so weiter.
Es gibt fast 20 Orte, die noch identifizierbar sind, die alle so da sind. Und was wir eben, gut, wir wollen ja nächstes Jahr das erste Mal ein Beatles-Festival starten, was jährlich stattfinden soll. Das heißt Come Together, the Hamburg Beatles Experience. Und darin geht es nicht nur um Konzerte, sondern es geht eben auch darum, dass wir gewisse historische Orte beleben wollen. Die wollen wir sozusagen wiederbeleben. Wir wollen so ein bisschen in die Zeit versetzen, wie sie waren, und inszenieren. Ja. Das nennen wir Holy Places.
Okay.
60 Jahre ist das her.
60 Jahre ist das her. Ja.
Wahnsinn. Und wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein ganzes Wochenende oder eine Woche? Oder?
Nee, das ist ein Wochenende. Ja. Mhm. Also die Liverpool Beatle Week zum Beispiel, die geht über eine Woche, aber die machen das seit über 30 Jahren. Also das kann man jetzt mit Hamburg nicht vergleichen. Wir fangen mal an. Es wird auch eine relativ limited Edition sein, weil wir werden nur 4.500 Karten maximal verkaufen können. Weil wir gehen ja an die Originalorte und die muss ja jeder auch erleben dürfen und können. Also macht ja, wir gehen nicht in die Sporthalle oder sowas.
Ja, geht ja nicht in schöne Aussichten.
Nee, auch nicht.
Das mit 800. Hat ja auch,
nee, sondern wir gehen mal in die große Freiheit und versuchen jetzt quasi die große Freiheit zu erobern. Mhm. Also mein Traum wäre wirklich, dass irgendwann die ganze große Freiheit mitmacht. Mhm. Das muss man sehen. Aber wir gehen kleine Schritte. Wir fangen jetzt mal an im nächsten Jahr. Wir sind Stefanie Hempel, noch ein weiterer Partner und ich. Und wir drei sind ja quasi independent. Da steckt kein Konzern dahinter, kein Eventim, kein Scorpio oder wie sie alle heißen. Sondern wir machen das selber mit den Mitteln, die wir dafür haben, die überschaubar sind. Wir bekommen sicherlich Unterstützung auch in der Stadt. Wir haben den NRR, der uns massiv unterstützt und so weiter. Also wir sind ja seit über 2 Jahren in der Stadt unterwegs mit diesem Thema und was wir auf keinen Fall machen wollten, ist ein Oldie-Festival, sondern wir wollen ein Festival für junge Menschen und auch alte Menschen machen.
Sehr gut.
Das ist die Idee. Und deswegen richten wir uns ganz gezielt an junge Leute. Wir arbeiten mit allen Musikschulen zusammen. Also Popkurs, Lukulule, die neue BIM, die British Irish Music Institute, dann aber auch die Hamburg School of Music. Wir haben auch Schulprojekte, die mitmachen werden. Mhm. Wir haben Chöre. Wir sind auch völlig genreoffen. Wir haben auch schon jemanden, der im Bereich Hip-Hop was machen möchte. Also wir haben junge und alte Künstler, wir haben sehr viele aus dem Ausland Künstler auch, also auch Tribute-Bands, aber eben auch bekannte Hamburger Künstler, die dann mal ihr Ding daraus machen und so weiter. Das mischen wir alles zusammen. Wird so circa, ich weiß noch nicht genau, wo wir landen, aber im Moment haben wir mit über 60 Künstler, mit denen wir reden. Also ich denke mal 40, 50 werden es schon werden. Und dann starten wir mal Ende März das erste Mal.
Und das wird dann so eine Ansammlung von Einzel-Events, also Konzerten und Führungen und
ja, genau.
Was man sich nur so...
Genau. Kann man sich auch denn Ausstellungen, auch ein bisschen Kino, aber auch Talkrunden, Vorträge, Lesungen, alles Mögliche.
Sag uns doch nochmal die Website. www.cometogether-experience.com
Genau, und Come Together ein Wort, alles kleingeschrieben, das ist wurscht. Ja.
Genau, und kann man darüber auch schon die Tickets kaufen?
Nee, leider noch nicht. Mhm. Das wollten wir eigentlich diese Woche starten, am Freitag. Das schaffen wir nicht ganz, weil so eine Webseite heutzutage zu machen, wo dann irgendwie möglichst auch alles klar ist, ist dann doch nicht so einfach. Dauert ein bisschen länger, also da muss Datenschutz und AGBs und was weiß ich alles rauf. Ja. Also da sind wir jetzt voll dabei. Ich denke mal, dass wir das nächste Woche schaffen.
Aber ich denke mal, wenn ihr den Podcast hört und draußen nochmal recherchiert unter www.cometogether-experience.com ist bestimmt schon alles freigeschalten und ihr kauft euch Tickets, wenn ihr auf die Beatles steht, wenn ihr Hamburg erleben wollt und 60 Jahre Beatles mitfeiern wollt.
Und wenn man so eine Uritz Erfolgsbilanz im Hinterkopf hat, könnte man sich vorstellen, dass das da alles extrem schnell verkauft sein wird. Also mit 5.000
Tickets. Naja, sag mal so, das bin ja nicht ich, der es verkauft, sondern das sind die Beatles, die das verkaufen. Das muss man klar sagen. Wir haben einen riesen Bonus sozusagen in dieser weltweiten Fangemeinde und dem müssen wir jetzt gerecht werden. So, aber ich verkaufe nicht alles automatisch. Ich habe auch schon Sachen überhaupt nicht verkauft, die ich gedacht habe, dass sie sich verkaufen.
Also okay, von daher. Die stehen denn nicht auf.
Aber du hast immerhin und immer noch diesen Mut, das zu machen. Und das bewundere ich schon sehr. Da muss ich schon sagen, größten Respekt.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr auffällig. Ich meine, man kann es sagen, ne, du bist 70 geworden oder was?
Ja.
Und du wirkst halt überhaupt nicht so. Also
manchmal fühle ich mich so.
Ja.
Also das ist, ich glaube, das ist auch normal.
Aber das ist auch so ein Klischee, das auch irgendwie noch aus der Denkweise der Vorzeit irgendwie kommt, weil irgendwie die neuen Alten haben irgendwie andere. andere Bedürfnisse. Ich überlege immer bei mir. Also,
aber ich lebe auch in der Medienbranche.
Ja, ja, klar. Das tue ich ja auch irgendwie. Ich rassel jetzt auch langsam auf die 50 zu und ich fühle mich auch nicht so. Ich bin manchmal auch ein bisschen erschrocken. Und ich denke mir so, ey, wenn das so weitergeht und ich dann irgendwann 70 bin oder 80, dann fange ich ja nicht auf einmal an, Marianne Rosenberg oder Schlager hören zu wollen. Oder irgendwie diese Klischees, die halt mit dem Altwerden immer zusammengebracht wurden.
Aber weil du gerade Marianne Rosenberg sagst, also die höre ich jetzt auch nicht, aber ich höre zum Beispiel gerne mal so aus den 60er Jahren Hildegard Knef Sachen.
Oh, Hildegard, ja.
Sie hat ja auch den berühmten Song, er hieß nicht von Ärzten, er hieß einfach Tom. Doch weil ich ihn liebte, da nahm ich es nicht krumm, denn das Schloss, von dem er sprach, war das Vorhängeschloss an dem Keller, in dem er sich erschoss.
Hat das irgendwas mit dir zu tun?
Nee, gar nicht. Die haben den Namen genommen. In meiner Familie war das furchtbar. Ich fand es großartig. Ich weiß nicht, wie alt ich war, 15 oder so, keine Ahnung.
Aber das sind ja dann auch so, wenn wir jetzt diese Beatles-Geschichte gehört haben und auch was du da im nächsten Jahr, im März war es, ne?
Ende März
2020 vorhast.
Das also nicht ich, sondern wir, ne? Wir sind zu dritt, wir drei, wir haben das vor.
Ihr drei vorhabt, du als Drittel.
Ich sage mal ganz klar, ohne Stefanie wäre das nicht möglich. Also ich habe, Stefanie kenne ich ja schon relativ lange. Ich habe erlebt, wie sie auf ihrer Tour mit der Ukulele rumläuft und alles wunderbar. Ich habe aber nicht kapiert oder nicht gesehen, was für eine großartige Musikerin sie ist. Und das ist sie wirklich. Also, das habe ich dann vor 2 Jahren auf einem Benefits-Konzert erlebt, wie sie alleine am Flügel saß und der Long and Winding Road gespielt hat und der Saal ausgerastet ist. Und in dem Moment ist bei mir der Schalter erst endgültig gekippt, weil ich hatte immer mega Respekt davor, sowas zu tun, so ein Festival. Also, weil ich weiß, wie schwierig das ist. Ja, ich weiß um die Geschichten von Ape Jazz, von Reeperbahn Festival und so weiter, wie komplex und kompliziert das alles ist. Also das war nicht so, dass ich das wirklich wollte. Das war nicht mein Traum, ein Festival zu machen. Aber es lag dann einfach auf der Hand. Sie ist die richtige Person für dieses Festival. Sie ist das Gesicht des Festivals. Da werde ich mich schön dahinter stellen sozusagen und sie da unterstützen, wo ich nur kann. Weil sie ist auch so ein wahnsinnig optimistischer und positiver Geist sozusagen. Sie lebt diesen Spirit dieser Band so wahnsinnig. Und das ist das Besondere. Und deswegen, ja, ich glaube, zusammen sind wir ein wirklich gutes Team.
Unglaublich. Auch dicke Props von mir an Stefanie. Ich kenne sie auch. Ich habe sie kennenlernen dürfen. Ich finde sie ganz toll. Ganz, ganz großartig. Uns sitzt ein wenig die Zeit im Nacken. Deswegen, Uritz, habe ich noch eine Frage an dich. Was ist für dich Glück?
Mann, wenn ich das beantworten könnte, ne?
Du würdest dir eine Tüte kaufen.
Oder? Ja, glaube ich auch. Naja, also Glück erlebt man immer mal wieder, aber oft genug auch nicht. Ich glaube, es geht jedem so. Also ich versuche einfach im Moment zu leben und das Beste aus dem Moment zu machen. Und wenn ich dann mal glücklich bin, bin ich froh und glücklich. Und wenn eben nicht, dann weiß ich, dass was nicht so toll ist, geht auch wieder vorbei.
Ja. DJ Matt, Guido, was ist für dich Glück?
Das zu machen, was ich immer machen wollte und das dann zufällig meinen Beruf nennen zu dürfen, das war immer ganz toll. Also das Musik ist, glaube ich, eine der wenigen Sachen, die ich mir nicht ausgesucht hat, sondern die sich mich ausgesucht hat. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also ich weiß nicht, das
ist bei mir ja genauso.
Ja, als ich dann mit 6, 7 an den Plattenspieler meiner Eltern durfte, dann habe ich mir da alles angehört und die hatten vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, 40 Platten. Davon war die Hälfte James Lars und davon die Hälfte Weihnachtsplatten. Und ohne dass mir irgendwer was von Genres oder Hip oder Neu oder Alt erzählt hat, bin ich instinktiv bei 3 Platten und 2 Künstlern hängen geblieben. Das eine war Barry White, weil der erstmal auf dem Plattencover, dieser riesige schwarze Typ, sowas von beeindruckend. Ich kannte sowas nicht. Ich komme aus der Vorstadt Norderstedt, da hast du auch mal gewohnt.
Mit der WG.
Ich hatte sehr viele Türken bei mir, Kollegen, das waren alle super nette Leute. Aber also, so einen Schwarzen habe ich noch nie gesehen. Und meine Mutter hat die Platten gekauft, weil auf NDR 2 gab es eine Reisesendung, die lief immer Samstagmittags, wenn wir gegessen haben, zwischen Hamburg und Tahiti, die gibt es angeblich heute noch. Und die Musik ist, glaube ich, immer noch die gleiche. Die Erkennungsmusik war Love Theme von Barry White's Band. Das ist so ein tierisches Geigenmachwerk. Und auf dem Album, wo das ist, sind halt aber auch super harte Funk-Breaks drauf, also auch super berühmte Bass-Samples. Und das Ding fand ich super beeindruckend. Also das habe ich einfach nur gerne gehört als 7-Jähriger.
Ja.
Und die andere Platte, und das finde ich sehr witzig, dass du Hildegard Knef sagst, war nämlich genau die eine Hildegard Knef-Platte meiner Mutter, weil die Frau so beeindruckend war mit dieser tiefen Stimme. Unfassbar. Und also die hatte halt eine Aura, das ist einfach kaum zu erreichen. So. Und das hat mich halt schon als 7-Jähriger tierisch. Und ich bin also so als, wie soll man sagen, so Kulturmensch ein bisschen alleine in unserer Firma, Firma Familie. Und das fand ich immer sehr, sehr interessant, weil
Verstehe ich total.
Zu dem Zeitpunkt war für mich schon Musik das Größte.
Ja.
Und das ist bis heute nicht anders gewesen.
Es war für mich das größte Erlebnis. Also ich lasse mir Platten nicht signieren, eigentlich normalerweise gar nicht. Aber dann kam Hildegard Knef ja nochmal zum Echo, der letzte in Hamburg, glaube ich, 2000 oder wann das war. Oder vielleicht auch 99, ich weiß nicht, kurz bevor sie starb auf jeden Fall. Und dann habe ich natürlich meine Singles mitgenommen. Und die musste sie, dann hat sie geschrieben, für Herrn von Oertzen, Hildegard Knef.
Sehr schön.
Ja, ich habe mir mein Dings-Soundtrack hier was ist denn das? Casino Royale, der Nicht-Bond von 67 mit David Niven, ja. Soundtrack von Burt Bacharach.
Ja, oh, der ist ja auch.
Dem habe ich die Hand geschüttelt, als er letztens in der Elbphilie war. Und der musste mir
Und ich war in Berlin im Admiralsfall. Das war ja unfassbar.
So, ihr Lieben, aber eine Frage habe ich an euch beide noch. DJ Matt, du bitte kurz einmal beantworten. Auf welche Neuerungen könntest du denn heutzutage verzichten?
Auf was ich verzichten,
Ich verzichten könnte?
Ja, Streamingdienste, die benutze ich eigentlich kaum.
Ja.
Weil ich bin natürlich immer nicht so, ich suche nach Zeug neben der Spur und die finde ich da meist nicht.
Dankeschön. Uritz, was würdest du hier antworten? Auf welche Neuerungen könntest du denn verzichten?
Ey, das ist eine tief philosophische Frage, genau genommen.
Die du mit zwei Sätzen beantworten darfst.
Ja, super. Also ich lebe ja hier und jetzt und will ja auch im Hier und Jetzt sein. Also muss ich mich ja mit dem, was ist, sozusagen auch auseinandersetzen.
Ja.
Also insofern, ich finde Streaming schon ganz okay, muss ich sagen. Weil
okay finde ich es auch, aber ich brauche es nicht unbedingt.
Also ich merke, dass mein Hörverhalten beeinflusst ja das, was sie mir vorschlagen. Und ich merke, ich kriege doch ab und zu mal ganz schöne Sachen vorgeschlagen, die ich sonst, glaube ich, nicht mehr entdecken könnte, weil sie eben nicht mehr im Laden stehen, wie wir vorhin.
Aber bist du der Meinung, dass dieser Algorithmus irgendwann den DJ als Vorschlagbringer ersetzen kann? Also
die Frage ist ja, wohin die Menschheit sich allgemein entwickelt mit künstlicher Intelligenz und was noch allem. Also das weiß keiner so genau,
nee.
Ich auch nicht. Also ich nutze das jetzt für mich zeitweise. Also wenn ich zum Beispiel keine Zeit habe, wenn ich wirklich nur nebenbei Musik höre, dann ist das schon ganz bequem.
Mhm.
Sonst setze ich mich halt hin und drehe auch meine Schallplatte um. Das ist, aber welche Neuerung könnte man besonders wirklich verzichten? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, wo entwickeln wir uns hin?
Mhm.
Werden die Städte jetzt wieder verkehrsärmer, weil wir sagen, wir wollen den Autoverkehr nicht mehr in der Stadt haben? Wird sich das wirklich durchsetzen? Also das ist ganz, ganz schwierig. Also weil am Ende, im Alter musst du sowieso auf gewisse Dinge verzichten, das musst du sowieso lernen.
Mhm.
Also verzichten kann ich auf viel, das habe ich schon gelernt.
Sehr gut.
Aber jetzt heute wüsste ich jetzt nicht, was ich nennen könnte.
Und was würdest du sagen, Uritz, was willst du noch erreichen?
Ich habe noch nie vorgehabt, irgendwas zu erreichen. Also ich möchte alt werden, also werden dürfen. Ich möchte natürlich dabei möglichst gesund sein, so gut wie es irgendwie geht. Ich will Dinge tun, wo ich einen Sinn erkenne. So, also ich glaube, dass dieses Thema jetzt mit den Beatles, das ist etwas, wo wir die Musiker unter ein Dach holen und auch aus unterschiedlichen Ecken. Das ist ja das, was das Reeperbahn-Festival zum Beispiel nicht kann. Die Hamburger Musiker stattfinden lassen. Jedenfalls können sie es bisher nicht. Und das wird ja auch oft bemängelt. Ich nehme das immer in Schutz, das Festival. Ich finde, das hat seine absolute Berechtigung. Die machen das großartig, die lernen dazu, die entwickeln das. Das ist eine Visitenkarte für Hamburg. Kann ich nicht negativ sehen. So, was wir machen, ist was anderes. Bei uns geht es nur um die Musik. Und wir laden alle Musiker ein, daran teilzunehmen, sozusagen.
Sehr schön. DJ Matt, was willst du noch erreichen? Was würdest du sagen, was du jetzt noch erreichen möchtest?
Tja.
In zwei Sätzen.
Drei Sätze haben, das möchte ich gerne. ja, das ist wie gefragt wird, du hast einen Wunsch frei von der guten Fee und wünscht sich 10 weitere Wünsche. Das ist, habe ich immer die schlauste Idee.
Wunderbar, dann kriegst du die nächsten drei Sätze
beim nächsten
Podcast.
Ja.
Und ich würde sagen, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der ersten Folge All Inclusive präsentiert Podcast 60+ mit Uritz von Oertzen, dem Kulturarchitekten. Schreiben wir jetzt auf deine Visitenkarte. Und DJ Matt, dem musikalischen Weltverbesserer. Und wir bei All Inclusive, wir inkludieren die Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört, den Jungen wie den Alten. Deswegen unterstütze ich ganz großartig und mit vollstem Herzen dein Projekt mit den Beatles. Finde es toll und bleib neugierig, laut, bunt, kritisch und vor allem mutig.
Das ist our best.
ganz, ganz wichtig.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Auf Wiedersehen.